Ja, guten Morgen auch von mir. Der Amando hat schon vorweggenommen oder euch schon gesagt, wir machen weiter. Und ich möchte vorher beten. Ja, himmlischer Vater, danke, ja, dass du es bist, der jetzt reden will. Und ich bitte dich, dass du mich dazu brauchbar machst. Und ja, ich danke dir, dass du treu bist und uns so liebst. Bitte öffne du unser aller Herzen jetzt, dass wir verstehen, was du uns sagen willst, dass wir es aufnehmen können und von dir mehr begeistert werden. In Jesu Namen bitte es. Amen. Bevor wir zum Text kommen, zum Kapitel 3, mit den 5 Versen, habe ich wieder mal, wahrscheinlich erwartet ihr es schon von mir, eine Frage an euch. Eigentlich einen Appell an euer Vorstellungsvermögen. Stellt euch vor, ihr seid von einem Verein, der sich um Partnerschaften und Familie und so weiter kümmert, zu einem Vortrag eingeladen. Und zwar als Vortragende. Also ihr seid eingeladen, einen Vortrag zu halten, und der Titel heißt Optimale Formen von Partnerschaften und Familie in unserer Zeit. Darüber sollt ihr, und ich rede jetzt zu allen, die sich als Jesu Nachfolger verstehen, einen Vortrag halten. Und jetzt würdet ihr mit folgendem Vers aus der Schrift einleiten. Ich, also Matthäus 19,9. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe, und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Das hat Jesus gesagt. Ja, jetzt wieder der Appell an euer Vorstellungsvermögen. Was glaubt ihr, wie die Zuhörerschaft reagieren wird? Oder wie es euch gehen wird? Genau in diesem Spannungsfeld befindet sich Hosea, weil keiner damals wollte hören, was er sagt. Darum hat Gott ja auch einen anderen Weg gewählt, bevor er geredet hat und seine Botschaft ausgerichtet hat, nämlich den Hosea in ein Leben hineinzuführen, das selber zur Botschaft geworden ist. Ich lese jetzt den Text mit uns. Ich muss dann nur weiterschalten. Also Hosea 3. Und der Herr sprach zu mir, geh nochmals hin und liebe eine Frau, die von ihrem Freund geliebt wird und im Ehebruch lebt. Gleich wie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Da erkaufte ich sie mir um 15 Silberlinge und um ein Homer und ein Lettech Gerste. Und ich sprach zu ihr, du sollst mir viele Tage so bleiben und nicht huren und keinem anderen Mann angehören, ebenso will auch ich mich dir gegenüber verhalten. Denn die Kinder Israels werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten, auch ohne Opfer, ohne Bildsäule, ohne Ephod und ohne Terafim. Danach werden die Kinder Israels umkehren und den Herrn, ihren Gott, und David, ihren König, suchen. Und sie werden sich bebend zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten am Ende der Tage. Ja, also Gott erklärt eigentlich immer schon dazu, was das bedeutet, was jeweils Hosea tun soll und was es für ihn und für die Beziehung zu seinem Volk bedeutet. So gesehen brauche ich es euch nicht erklären, das ist immer wieder schön bei so einem Text. Aber natürlich schauen wir uns das jetzt genauer an. War das jetzt schon der Titel? Genau. Ich weiß auch nicht, ich denke, man sollte einen Titel haben. Ich habe halt versucht und habe so lange herumgehadert, das ist übrig geblieben. Wichtig, Hosea und wir hier. Und es ist Gottes unerschütterliche Liebe, die uns hält und trägt. Ja, was bisher geschah, wir haben ja schon einige Predigten gehört, auch wenn auch mit Unterbrechungen, aber ich möchte nur einen ganz kurzen Einblick geben in den Zustand, in dem das Volk war, moralisch, in ihren religiösen Praktiken und so weiter. Und schau dazu nur 4 Verse an in Hosea 4, das kommt in nächster Zeit einmal. Wenn du das bitte, danke, einblendest. Hurerei, Wein und Most rauben den Verstand, mein Volk befragt sein Holz und sein Stab, wahrsagt ihm, denn der Geist der Hurerei hat sie verführt, dass sie ihrem Gott durch Hurerei untreu geworden sind. Sie opfern auf den Berghöhen und räuchern auf den Hügeln unter Eichen, Pappeln und Terebinden, denn ihr Schatten ist angenehm. Darum treiben eure Töchter Hurerei und brechen eure Schwiegertöchter die Ehe. Ich werde es an euren Töchtern nicht heimsuchen, dass sie Hurerei treiben, noch an euren Schwiegertöchtern, dass sie die Ehe brechen. Denn sie selbst gehen mit Hur abseits und opfern mit den Tempeldienern und das unverständige Volk stürzt sich selbst ins Verderben. Also, ein bisschen, glaube ich, können wir verstehen, warum Gott hier unabwendbare Strafe angekündigt hat, wie wir schon gehört haben. Das Herumhuren hat dazugehört zum Götzendienst, zur Kultur, zur Tradition. Das war normal geworden. Und Gott redet eben deswegen auf diese besondere Weise, wie ihr euch sicher erinnert, hat er den Hosea beauftragt, eine hurerische Frau sich zu nehmen und mit dieser Frau Kinder zu haben, hurerische Kinder zu haben. Und meine Frage heute ist, warum wählt Gott diesen Weg? Dass der Hosea auf diese Weise die Botschaft und das Volk bringen soll. Wie wir eingangs schon kurz versucht haben, uns vorzustellen, wenn man die Wahrheit ganz offen sagt, heute, damals erst recht, war eines klar, man hat sofort vollen Widerspruch gehabt. Außer wir sagen die Wahrheit untereinander. Es gibt ja eh nichts Besseres, vor allem ist nichts mehr wahr als die Wahrheit. Aber dort, bei diesem Volk, unter diesen Voraussetzungen, wie wir gesehen haben, war das völlig undenkbar, das einfach nur hinzugehen und am Marktplatz oder wo auch immer an öffentlichen Plätzen das auszurufen. Gott hat das natürlich gewusst und hat Hosea ein Leben verordnet und Hosea hat es gemacht. Er war wirklich der Prophet, der getan hat, was Gott zu ihm gesagt hat. Und das heißt, er hat eine Hure geheiratet und wenn man sich vorstellt, in so einer moralischen Doppelbödigkeit, wie das damals war, nach außen hin die Ehemänner und dann bei den Götzen Feierlichkeiten mit Huren abseits gehen. Und darum war es in einer Stadt wie damals sicher die schnellste Methode, eine Botschaft zu verbreiten, indem man etwas Unerhörtes gemacht hat. Und das war es. Eine Hure zu heiraten war unerhört. Weil diese Frau war ja mit anderen schon abseits gegangen. Die ist ja dann plötzlich Frau Hosea und geht dann herum. Das war bei all dem Durcheinander dort und bei der unhaltbaren Situation trotzdem nicht denkbar für die Leute. Und das ist der Grund, glaube ich, warum Gott das gemacht hat, weil er das Volk dadurch in der Stadt, in der er gelebt hat, dazu gebracht hat, das weiterzusagen. Die haben sich ja alle gekannt. Städte sind ja damals durch Sippenoberhäupter entstanden und irgendwie waren die alle verwandt. Das, was wir heute in Graz oder in Wien sogar haben, war ja damals nicht. Und darum war das sofort ein Lauffeuer, das da losgebrannt ist und losgelaufen ist, wenn wie der Hosea da diese Hure geheiratet hat oder wie dann die Kinder gekommen sind und plötzlich die Kinder Namen kriegen, wo die sich gedacht haben, was ist denn jetzt los? Also Jezreel, also Gott seht, okay, da kann man sich noch viel denken, aber Lo Ruhama bei der Tochter dann, nicht Begnadigte oder beim zweiten Sohn, nicht mein Volk. Spätestens hier musste das einerseits weitersagen, dieser Unerhörtheit, und andererseits das Einsacken irgendwie irgendwas hinterlassen haben. Ja, Hosea hat gelebt, authentisch, und hat nicht mitgemacht bei dem Götzentreiben. Und das ist auch dieser Gegensatz. Einerseits macht er was Unerhörtes und andererseits, also aus der Sicht des Volkes unerhört, und andererseits geht er treu mit Gott. Schauen wir uns die ersten Verse an. Und der Herr sprach zu mir: Geh nochmals hin und liebe eine Frau, die von ihrem Freund geliebt wird und im Ehebruch lebt. Gleich wie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Ja, es ist einige Zeit ins Land gegangen, seit Hosea diese hurerische Frau Gomer geheiratet hat. Und die Kinder sind herangewachsen, aber die Frau ist nicht mehr da. Offensichtlich. Wer soll nochmals hingehen und eine Frau lieben? So der Auftrag. Und jetzt haben wir hier ein einerseits, wie ich es nenne, und ein andererseits. Nämlich einerseits müssen wir uns das jetzt anschauen aus dem Gesetz heraus. Wie geht das überhaupt? Wie soll er nochmals hingehen und eine Frau lieben? Noch dazu eine, die im Ehebruch lebt. Wir haben ja schon Matthäus 19,9 heute kurz gehört. Also wenn jemand eine Geschiedene heiratet, dann begeht er Ehebruch. Oder auch eine, die im Ehebruch lebt, begeht er Ehebruch. Also wie soll das gehen? Entschuldigung. Es war sicher auch nicht der Wille Gottes, dass er gegen das Gesetz geht. Das macht ja auch Gott nicht. Also wie kann das zusammengehen? Jetzt kann er natürlich, könnte er natürlich schauen, dass er seine Frau wiederkriegt, die da irgendwo lebt, im Ehebruch. Aber das ist auch nicht so ganz einfach, weil im 5. Mose 24 können wir lesen, dass ein Ehemann, also eine Frau, die einen Mann hatte, geschieden wurde oder weggelaufen ist oder was immer, einen anderen Mann hatte oder vielleicht noch mehrere hatte und dann wieder zurückkommen wollte, da steht, so kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht nochmals zur Frau nehmen, nachdem sie verunreinigt worden ist, denn das wäre ein Gräuel vor dem Herrn. In 5. Mose 24, 4. Also, wie geht das? Und welche Frau sollte er also lieben? Soweit ich es verstehe, kann er nur die Gomer zurückholen und mit ihr keinen Sex mehr haben, keine diese Beziehung mehr, nicht mehr so leben mit so einer Ehefrau, aber sie sehr wohl lieben mit allem, was er dazu tun kann für sie. Weil Gott hat ja im Gegensatz zu Kapitel 1 nicht verlangt, dass Hosea wieder eine Ehefrau nimmt, was er können hätte, wenn die Frau aufgrund von Unzucht zu entlassen gewesen wäre. Aber, wie wir schon gesehen haben, das ist eine verzwickte Situation und mit dem Gesetz eigentlich nicht wirklich lösbar. Und damit schaut oder scheint schon etwas durch, was wir vom Herrn kennen. Das ist der Grund, warum wir überhaupt hier sitzen können, nämlich seine Gnade. Seine Liebe, noch bevor wir mit ihm überhaupt was zu tun haben wollten, dass er uns so liebt, dass er auf uns zugeht, uns zieht. Und natürlich auch das Notwendige, die Schuld bezahlt hat selber für uns, die wir sie nie hätten zahlen können. Aber dazu später. Also die Gnade scheint hier bereits durch. Und aus der Sicht Gottes, ja, gleich wie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Der Herr liebt die Untreuen aus seinem erwählten Volk trotzdem, obwohl sie sich ganz von ihm abgewandt und einer Vielzahl von Götzen zugewandt haben. Und die schon erwähnten ausschweifenden Traditionen und so weiter, als normal gelebt haben. Und da möchte ich jetzt zu uns kommen. Also Gott bringt durch Hosea seine Botschaft unter das untreue Volk. Zuerst, indem er ihn beruft und sein Leben zu einer Botschaft macht in dieser unerhörten Verbindung und ihm dann und Hosea natürlich auch dann die Botschaft weitergesagt hat. Auf der einen Seite und wir, die wir zur Gemeinde Gottes, also zu Jesus gehören, sind beauftragt, die gute Nachricht in die Welt zu bringen, unter die Ungläubigen zu bringen. Wir sind in einer sehr ähnlichen Situation und wie wir eingangs schon gesehen haben, auch in einem sehr ähnlichen Umfeld, nämlich immer feindlicher werdenden Umfeld dieser Botschaft gegenüber. Und trotzdem sind wir gefordert, genau das zu tun, was der Herr uns sagt. Also Hosea musste sicher jeden Tag mit Gott seine Probleme, seine Spannungen, seine Sorgen, seine Ängste besprechen. Vielleicht ein bisschen ähnlich wie Daniel, von dem wir ja wissen, dass er dreimal am Tag ins Gebet gegangen ist. Einfach weil es notwendig war in diesem Umfeld. Aber er war treu und hat genau das gemacht. Er hat sich am Herrn festgehalten. Genau das ist das, was auch wir brauchen. Weil wenn wir uns jetzt vom Eingangsbeispiel überlegen, wir würden das wirklich machen. Also einen Vortrag halten müssen vor Menschen, die eigentlich erwarten, dass man jetzt über möglichst offene Partnerschaften oder sonst was spricht. Und dann beginnt man mit so einem Vers, der natürlich die Wahrheit ist. Ja, dann haben wir auch Grund genug, sofort zum Herrn zu laufen. Oder zumindest danach. Weil die Anfeindungen oder Ablehnungen, die man dann erlebt, oder Widerspruch oder was immer, ich glaube, das können wir uns ein bisschen vorstellen. Nicht wirklich, aber ein bisschen. Und Hosea war mittendrin. Ja. Wenn du und ich authentisch als Kinder Gottes, als Glieder der Gemeinde Jesu in unseren Gesprächen, Entscheidungen, Handlungen, ins Alltagsleben, dann wissen wir, was das heißt. Wir werden beobachtet und wir sind einerseits dadurch, wenn wir so tun, Himmelslichter in der Welt, erkennbar als solche, die zu Jesus gehören. Und auf der anderen Seite immer wieder auch dadurch, weil Gott selber, Jesus selber abgelehnt wurde, sind auch wir als seine Nachfolger die, die mit Ablehnung rechnen müssen. So wie es er selber uns ja auch sagt. Ja, also wir sind eigentlich in ähnlicher Situation wie Hosea. Nur, dass wir nicht in einem hurerischen Volk in dem Sinn leben, wie es damals war, aber die Verhältnisse sind nicht wesentlich anders heute. Das wissen wir, leider. Zu den Versen, die ich einmal als zusammenhängend nehme, 2-4, da erkaufte ich sie mir um 15 Silberlinge und um ein Homer und ein Lettich Gerste. Und ich sprach zu ihr, du sollst mir viele Tage so bleiben und nicht tun und keinem anderen Mann angehören, ebenso will auch ich mich dir gegenüber verhalten. Und jetzt wieder Gottes, seine Sicht, die er damit veranschaulicht haben will im Leben vom Hosea. Denn die Kinder Israels werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten, auch ohne Opfer, ohne Bildsäule, ohne Ephod und ohne Teraphim. Also die Frau muss er sich kaufen. Die war in solche Abhängigkeit geraten, dass sie als Sklavin zu erwerben war. Und damit hat er sie aber herausgekauft aus ihrem bisherigen ehebrecherischen und hurerischen Leben. Und damit aus diesem Umfeld sozusagen heraus in sein Umfeld eines Lieben, wie ich schon früher erwähnt habe, das einerseits nicht mehr sie, seine Ehefrau in diesem vollen Sinne ist, aber sehr wohl die Frau ist, die er liebt, so wie Gott ihn beauftragt hat. Und das klingt nach einem Lebensauftrag. Also nicht, ja, jetzt macht das halt einmal ein Jahr lang oder eine gewisse begrenzte Zeit, sondern wenn Gott sagt, viele Tage werden sie ohne König bleiben. Oder er selber, der Hosea, dann aufgrund von Gottes Offenbarung sagt, du sollst mir viele Tage so bleiben und nicht huren und keinem anderen Mann angehören. Dann ist klar, worum es da geht. Und weil ich die Gnade schon durchscheinen habe sehen, komme ich jetzt zu einer Stelle, wo wir das vor Augen gesagt bekommen, ins Herz gesagt bekommen von Gott in Römer 3. Hier steht in Abvers 21, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Das ist die Grundlage, auf der wir stehen heute. Aber nicht nur wir, auch solche, die aus dem jüdischen Volk diese Umkehr, wie wir lesen können, von den Aposteln beginnend, über Paulus selber und viele andere, diese Umkehr gemacht haben. Aber diese Umkehr, von der wir dann auch im Vers 5 lesen werden, die steht noch aus. Weil wir sind jetzt in dieser Zeit, die hier mit viele Tage, denn die Kinder Israels werden viele Tage ohne König bleiben, drinnen beginnt sozusagen und die dann endet mit dem in Kapitel, also in Vers 5, mit dem Wort danach. Und wir haben schon letzten Sonntag und auch davor schon genau eben gehört, dass diese Zeit, dieses danach, nämlich der letzten Tage, noch nicht angebrochen ist und dass wir daher in dieser Gnadenzeit, in dieser Zwischenzeit leben. Aber eben auch alle in der ganzen Welt verstreuten Kinder des auserwählten Volkes Israel. Ja, und die angekündigte Strafe ist natürlich gekommen mit der bald hereinbrechend, aus der Sicht von Hoseas Zeit jetzt, hereinbrechenden Wegführung der gesamten Nordreichstämme durch die Assyrer ins Exil, ist ja das ganze Reich untergegangen, das gibt es ja nicht mehr. Aber damit sind natürlich auch die Eckpfeiler ihres politischen und religiösen Selbstverständnisses weggefallen. Bei den Heiden draußen, bei den anderen Völkern haben sie das nicht mehr. Das sehen wir auch heute. Und damit aber auch die Quelle ihrer Götzenverehrung und ihrer Untreue. Kein König, kein Priester, kein Opfer, keine was immer. Und Gott hält sie in diesem Zustand aus Gnade. Und diese Prophezeiung, die hat sich auch zeitversetzt. Also das eine war im 722 vor Christus, die Wegführung der Nordreichstämme durch die Assyrer. Und diese Prophezeiung hat sich zeitversetzt auch für Südreich erfüllt. Das wissen wir auch. Und haben wir vielleicht noch eine gute Erinnerung an die Predigten von Daniel, weil dort ist es genau darum gegangen, dass ja auch das Südreich dann durch Nebukadnezar Deportation erlebt hat, dass es dann wieder Rückführung erlebt hat, teilweise Rückführung, Aufbau des Tempels und wieder Probleme, viel Druck von den dann nach Alexander dem Großen folgenden Nord-Südreich-Spannungen, wo die Ägypter gegen die syrischen Herrscher gekämpft haben. Und Israel war immer zwischendrin. Die waren immer unter Druck. Bis hin, dass eben auch dieser Antiochus sie dann direkt angegriffen hat und auch diesen Gräuel der Verwüstung aufgerichtet hat. Also spätestens nachdem dann Jesus gekommen war, sie den Messias verworfen hatten, gekreuzigt hatten, wurde 40 Jahre später ungefähr dann auch für das Südreich war dann Schluss. Nämlich genauso konsequent wie fürs Nordreich und mit der Zerstörung, wie die Römer dann Jerusalem und überhaupt den Rest sozusagen von Juda regelrecht ausgelöscht haben und die noch Überlebenden in die ganze Welt zerstreut wurden. Also diese vielen Tage, die sie so bleiben sollen, ohne all diese Kennzeichen, die sie eigentlich als Juden äußerlich gesehen gekennzeichnet haben, die sind ab diesem Zeitpunkt von 70 nach Christus wirklich für alle gültig. Und ja, die Strafe ist unvermeidlich. Die war unvermeidlich damals, weil Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit keine Alternative dazwischen zulässt. Obwohl wir, wie wir gesehen haben, das Angebot Gottes haben in Jesus. Für uns alle, für alle Menschen. Darin kommt seine unerschütterliche Liebe zum Ausdruck und seine Gnade. Und wer Gott allerdings zu einer Wunschvorstellung ichsüchtiger Frömmigkeit macht, ja, der wird den Ernst der Lage nicht einmal erkennen, dass er Umkehr zu Gott braucht, um nicht auf ewig verloren zu sein. In der Parallele zwischen der symbolhaften und realen Lebensherausforderung für Hosea und der Beziehung Gottes zu seinem auserwählten Volk sagt uns Gott, worum es geht. Um seine unverbrüchliche Treue gegenüber seinem Volk. Seine Liebe, die anhält, auch wenn seine Kinder von Israel von ihm nichts wissen wollen. Aber diese ultimative Strafe, und das war diese letzte Strafe, wenn man das nachliest in den Mosebüchern, wo Gott Segen versprochen hat für Gehorsam und Fluch für den Ungehorsam. Beim Fluch ist es so, da gab es immer Stufen und stufenweise mehr Strafe, widerrufen, wiederwerben, wieder, komm, kehrt's um. Und wieder haben sie sich noch mehr verhärtet und noch mehr. Und der Schlusspunkt war Zerstreuung unter die Heiden. Und genau der ist hier eingetreten. Und der hält immer noch an. Schauen wir zum Vers 5. Ja, jetzt kommt dieses Danach. Danach werden die Kinder Israels umkehren und den Herrn, ihren Gott, und David, ihren König, suchen. Und sie werden sich bebend zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten am Ende der Tage. Und dieses Danach beendet die vielen Tage von den Versen vorher. Und bis dahin haben wir diese schon erwähnte Zwischenzeit, wo den Menschen der Weg zu Gott offen steht, aber eben nur auf dem Weg der Wahrheit, das ist Jesus selbst. Und der Vater zieht. Und wir sind es, die dazu berufen sind, den Menschen diese Botschaft zu bringen. In Römer 11, überhaupt im ganzen Römer 11, aber im ersten Vers stellt Paulus die Frage, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Also Israel jetzt als Gesamtheit betrachtet, nicht jetzt Nordreich, Südreich getrennt, sondern das gesamte Volk Israel. Hat er das etwa? Und er sagt natürlich, er sagt nein, warum? Er selber ist ein Beispiel dafür. Er, ein Jude aus dem Stamm Benjamin, der von Jesus aus seiner falschen Sicht zur Umkehr gebracht wurde und zu einem feurigen Vertreter, Botschafter geworden ist, von dem wir alle noch ganz viel profitieren heute, weil Gott uns durch ihn vieles von dem aufschreiben hat lassen, was uns heute auch Wort Gottes ist. Ja, es gab ganz viele, die umgekehrt sind, aber im Vergleich zu dem ganzen Volk Israel waren es natürlich ganz wenige bis heute. Es können mehr werden, aber eines ist sicher, für die Kinder Israel gilt das, was hier steht. Danach Am Ende der Tage werden die Kinder Israels umkehren und den Herrn, ihren Gott, David, ihren König, Jesus, den König auf dem Thron, suchen und sie werden sich bebend zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten. Am Ende der Tage. Also auch für die Kinder aus dem Volk Israel gilt in gleicher Weise wie für uns Nicht-Juden nur diese eine Rettungsmöglichkeit, nämlich durch Jesus selbst. Die Umkehr von dem ich-süchtigen Leben, von dem selbstbestimmten, selber am Thron sitzenden Leben hin zu Jesus durch Buße, Einsicht und Bekenntnis der eigenen Sünden und Sündhaftigkeit. Ja, und der Wunsch, an Jesus festzuhalten, das ist die Umkehr, die jeder Mensch braucht. Aber dorthin, wo Gott dann aufnimmt und zu seinem Kind macht, weil er treu ist, weil er uns so liebt, weil er sich einfach unbändig freut, dass ein Fest im Himmel ist, wenn jemand umkehrt. Und wenn du heute genau das noch nicht so nachvollziehen kannst, was ich da gesagt habe, was da steht oder was über Jesus aufgeschrieben ist, weil du ihn noch nicht kennst, dann darfst du wissen, er liebt dich. Genauso wie jeden anderen. Aber er freut sich natürlich und hat deswegen sein Leben gelassen und ein vollkommenes Opfer für alle Zeiten gebracht, damit auch du dich retten lässt, hinein in eine persönliche Beziehung mit Gott. Ja, im Römerbrief können wir da nachlesen. So könnt ihr das gerne machen als Hausaufgabe im Kapitel 11, wo es eben, wo das aufgezeigt ist, diese Untreue des Volkes Israel, die auch ein Reizen der Kinder Israel ist, sozusagen zur Umkehr, indem er die nicht-jüdischen, die Heiden, wie sie genannt werden, also auch uns hineinnimmt, alle die zu ihm umkehren und zu seinen Kindern macht. Es ist spannend, wenn man sich da drinnen vertieft. Ich kann es euch nur empfehlen, das immer wieder zu tun. Ja, und bis dahin gilt die Prophezeiung der vielen Tage und natürlich auch dieses danach. Aber diese vielen Tage, diese Zwischenzeit ist eben, ich habe es schon mehrmals gesagt, aber ich wiederhole es bewusst, Gnadenzeit. Und die Möglichkeit der Umkehr ist damit gegeben und die Aufforderung an seine Kinder, seine Zeugen zu sein. Das ist die wir alle haben. Durch ein authentisches Leben, authentisch als Kinder Gottes erkennbar, mutig das Evangelium verkünden und das in Liebe, in Sanftmut, dort, wo immer Gott mich hinstellt, dich hinstellt oder hingestellt hat, wo du jetzt bist. Wir sind Botschafter, wie Hosea es damals war, in einer schwierigen Zeit. Aber wir haben einen Gott, der uns liebt und der uns in allem stärkt und hält und trägt. Himmlischer Vater, danke, dass du der bist, der sich uns geoffenbart hat, der sich damals sein Volk erwählt hat und der damit schon ganz viel an Herzeleid erlebt hat. Aber du bist dennoch treu, du liebst. Und alle, die umkehren zu dir, so wie Abraham schon auf der Grundlage des Glaubens gerechtfertigt wurde, denen schenkst du vollkommene Gerechtigkeit, nämlich die von deinem Sohn Jesus. Danke für dieses Opfer, Herr Jesus, danke, dass du dich am Kreuz hingegeben hast, ganz offensiv und deswegen auch gekommen bist als Mensch in die Welt. Du, der ewige Gottessohn, damit für unsere Schuld bezahlt ist und wir Vergebung erleben dürfen. Versöhnung mit dir. Bitte hilf uns allen hier, dass wir das einfach mehr und mehr begreifen, erleben, annehmen. Und dass wir vor allem immer wieder hin zu dir schauen, weil wir nur darin, in dieser so dunklen Zeit, das Licht auch wirklich vor Augen und im Herzen haben können, dass wir selber dann ausstrahlen sollen. Danke, Vater, dafür. In Jesu Namen. Amen.